Ich hatte Probleme zu existieren, überhaupt aufzustehen, mich fertig zu machen. Ich hatte einfach auch keinen Lebensmut mehr. Ich konnte mich selber nicht mehr hören, mein Elend, mein ewiges Gejammere. Und deswegen habe ich gesagt, jetzt musst du da raus. Ich würde mich heute nicht mehr über einen Mann definieren.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Tanja Valerian, Gespräche über Wandlung, in Kooperation mit dem Magazin Donner. Heute bin ich zu Gast bei der Unternehmerin, Influencerin und Floristin Katrin Gollan in ihrem Zuhause in Lübeck. Hallo, liebe Katrin.
Liebe Tanja, herzlich willkommen in meinem Zuhause. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Du bist 1972 in Bad Oldesloe in der Nähe von Lübeck geboren und aufgewachsen, Sternzeichen Widder. Dein Vater, Jahrgang 44, hatte seinen Vater leider nie kennengelernt, da dieser im Krieg gefallen ist, als deine Mutter gerade mit ihm schwanger war. Völlig mittellos floh sie vor den Luftangriffen von Hamburg aufs Land in das Dorf Rümpel, bekam ihren Sohn und baute ein Kinderheim auf, wo Prostituierte oder unverheiratete Mütter ihre Kinder unterbringen konnten. Dein Vater arbeitete dort seit seiner Kindheit immer mit, unterstützte seine Mutter und auch später bei der Transformation von einem Waisen- oder Kinderheim in ein Alten- und Pflegeheim. Es war nämlich so, dass in den 70er Jahren, wenn man sich noch erinnert, der sogenannte Pillenknick kam und dann gab es auf einmal nicht mehr so viele Kinder und dann musste man natürlich agieren. Heute ist er 81 Jahre alt und betreibt das Heim noch immer. Deine Mutter, Jahrgang 43, ist Hamburgerin und hat ihren Vater ebenfalls im Krieg verloren und machte Ende der 60er Jahre im Kinderheim deiner Großmutter ein Praktikum. Dabei verliebte sie sich in deinen Vater, heiratete ihn und dann lebten sie zusammen in einem Haus direkt angrenzend an das Heim. Und dort begann sie als Hauswirtschafterin zu arbeiten. 72 bekam sie dann dich und 6 Jahre später, 78, deinen Bruder. Wie schon dein Vater bist also auch du in diesem Kinderheim eigentlich groß geworden, da deine Eltern ja dort immer zu tun hatten. Es war so ein bisschen wie dein Zuhause. Fühltest du dich auch wohl, obwohl deine Eltern sozusagen ja nicht nur Zeit für dich hatten, sondern sie mussten sich ja auch um diese anderen Kinder kümmern. Also war da trotzdem so eine Geborgenheit und auch ein Glücklichsein?
Auf jeden Fall. Wir waren immer eine Gemeinschaft, so habe ich mich zumindest gefühlt, aufgehoben in der Gemeinschaft mit all den vielen Kindern, die ja von kleinste Kinder bis 18-jährige Teenies dort im Heim die Zeit lebten. Und ich habe mich total aufgehoben gefühlt. Ich kannte es ja auch nicht anders. Ich bin da ja auch reingeboren worden und war Teil dieser Gruppe, dieser Gemeinschaft und habe das genossen.
Es kann ja sein, dass man trotzdem, auch wenn man ganz klein ist und da reingeboren worden ist, dass man dennoch so eine gewisse Sehnsucht hat, dass man die Mama oder den Papa mal ganz für sich alleine hat. Oder gab es diese Auszeiten?
Diese Auszeiten gab es relativ wenig. Wir haben auch wenig Urlaub gemacht, weil ich habe meine Eltern eigentlich nur arbeitend gesehen, überwiegend. Und wenn wir dann mal weggefahren sind, dann war es nur für eine ganz kurze Zeit, vielleicht für ein paar Tage. Also richtig Urlaub, wie man das heute so kennt, dass man heute mit seinen Kindern irgendwie 14 Tage länger wegfährt, das kannte ich so nicht, weil meine Oma, meine Eltern, es war immer Aufbau. Es waren Geschäftsleute, es wurde hart gearbeitet, es wurde aufgebaut. Es war Aufbruchsstimmung und ich habe das nicht anders kennengelernt.
Bis zu deinem 12. Lebensjahr 1984 bist du ein liebes, freundliches, unkompliziertes Kind gewesen. Dann veränderte sich dein ganzes Leben und du auch dich selbst, weil deine Eltern fingen an, sich immer häufiger zu streiten und auch immer heftiger. Und schließlich trennten sie sich und zogen jeweils um nach Bad Oldesloe. Du wolltest aber nicht mit deiner Mutter mitgehen, sondern mit deinem Papi bleiben. Also deine Mutter ging mit deinem Bruder weg und dein Vater mit dir. Du hast es so regelrecht durchgesetzt. Was ist denn damals in diesem 12-jährigen Mädchen geschehen, dass sie ihre Mutter plötzlich nicht mehr so nah haben wollte? Sie für regelrecht vielleicht auch abgelehnt hat, sie gemieden hat. Also sie womöglich vielleicht auch nicht mehr so sehr liebend zu scheint.
Ja, ich glaube, das habe ich viele Jahrzehnte vergraben, das Ganze. Und das ist jetzt erst so mit meiner Trennung wieder hochgekommen, dass ich das wirklich fühlen konnte, was meine Mutter durchgemacht hat. Und wenn ich mir heute vorstellen würde, dass meine drei Kinder oder überhaupt eins der Kinder sich aktiv für den Vater entschieden hätten, dann muss ich ganz ehrlich sagen, hätte mir das heute, glaube ich, das Herz gebrochen. Aus der damaligen Sicht, vielleicht habe ich mich einfach ein Stück verschlossen, abgegrenzt und vielleicht einfach in eine Art Zustand begeben, in dem ich nicht viel spüren wollte, viel sehen wollte und vielleicht einfach nur durch diese Zeit durchkommen wollte und überleben wollte. Und habe dann die Entscheidung getroffen, mit meinem Vater zu gehen. Wir sind uns sehr ähnlich, mein Vater und ich, vom Temperament, von der Art, von allem eigentlich. Und aus heutiger Sicht möchte ich sagen, natürlich habe ich eine wunderschöne Zeit mit meinem Vater verbracht. Und es waren sehr, sehr viele schöne Jahre dabei. Muss aber auch sagen, dass ich meiner Mutter da natürlich viel Kummer bereitet habe, was mir heute rückblickend selber fast das Herz bricht.
Du hattest ja fast 41 Jahre lang sehr wenig Kontakt mit ihr. Doch letztes Jahr, 2025, schriebst du ihr erstmals einen Brief. War das der Grund, den du eben genannt hast, weil du es irgendwann auch gar nicht mehr ausgehalten hast, dass du ihr ja weh getan hast?
Ich glaube ja. Ich glaube, das kam immer mehr hoch und es kam immer mehr in mein Bewusstsein auch, was sie gelitten haben muss. Das wollte ich als Kind, glaube ich, nicht sehen. Vielleicht auch, um mich auch ein Stück zu schützen. Ich weiß es nicht. Ich kann es rückblickend ja nur so ausdrücken, dass das, glaube ich, so ein Mantel des Schutzes sein musste für mich als Kind. Und genau, also ich habe ihr vor einem Jahr dann geschrieben, weil ich das auch nicht so ausdrücken konnte. Und ich hatte das Gefühl, ich kann es besser, wenn ich es schreibe und ihr überreiche. Und das hat sie natürlich sehr bewegt. Das hat sie sehr bewegt und es hat uns sehr auch wieder zusammengeführt. Wir sehen uns jetzt häufiger, wir gehen zusammen essen, wir tauschen uns mehr aus. Ich rufe sie gerne an. Ich denke auch, dass ich ein Stück mehr auch in meine Weiblichkeit, in meine Weichheit dadurch gekommen bin, durch den ganzen Prozess, durch die Trennung von meinem Mann oder Ex-Mann jetzt, dass ich einfach auch mehr mir zutraue, ins Gefühl zu gehen und auch die Vergangenheit aufzuarbeiten. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und das hätte ich, glaube ich, nicht getan, diese ganze Arbeit, wenn mir diese Situation so nicht zugestoßen wäre, wie es ihr zugestoßen ist.
Habt ihr dann auch mit einem Mediator zusammengearbeitet? Braucht man sowas oder setzt man sich einfach an den Tisch und sagt so, jetzt lass uns mal über alles reden?
Nein, gar nicht. Also wir haben uns selber zu zweit zusammengesetzt und haben uns ausgetauscht und sie hat mir eben gesagt, wie bewegt sie ist und dass es das Schönste für sie ist, dass sie das lesen durfte. Und ich finde ich brauche für sowas keinen Mediator, bin ich der Meinung. Und ich wollte einfach im Reinen sein mit mir, mit den Menschen, wo ich dachte, ich habe noch eine Baustelle. Ich möchte einfach Dinge für mich vom Herzen haben, dass ich ein freies Herz habe, dass alles gelöst ist, dass ich glücklich leben kann und dass ich auch diese Baustelle auch nicht an meine Kinder weitergebe, dass ich das auch nur in irgendeiner Weise übertragen könnte, das wäre für mich das Schlimmste, was mir passieren könnte. Ich habe zu meinen Kindern einen ganz liebevollen, tollen Kontakt, aber ich möchte einfach alles vermeiden, was auch anderen Kummer bereitet oder ja eine Last ist.
Also ich muss auch gestehen, dass ich als ich davon gehört habe von dir, unendliches Mitleid mit deiner Mutter hatte. Eigentlich mehr als mit dir, weil du hast ja auch darunter gelitten. Das vergisst man vielleicht in dem Zusammenhang, leider Gottes. Und wahrscheinlich, weil ich selbst Mutter von zwei Kindern bin, könnte ich mir halt auch überhaupt nicht vorstellen, dass sie mich verdrängen, verlassen. Und dennoch bekommt wahrscheinlich der, der verlassen worden ist, was du ja, wir wollten später drüber reden, ja auch bei deinem Ex-Mann so erfahren hast, oft mehr Aufmerksamkeit als der, der verlassen hat. Der gilt ja immer oft so als der, der einfach diese Entscheidung getroffen hat, der die Stärkere ist, der jetzt einfach mal Tacheles gemacht hat. Also die Frage ist, wo bliebst du? Weil es fing ja schon an, als du ein kleines Kind warst. Wo bliebst du? Und bliebst du vielleicht auch ein bisschen auf der Strecke?
Ich glaube, dass ich einfach in all den Jahren, in denen es bei meinen Eltern bergab ging, mich komplett innerlich so ein bisschen zugekapselt habe und das einfach alles verdrängt habe. Die Trennung und den Kummer, das Leid meiner Mutter. Ich habe das einfach verdrängt und das habe ich Jahrzehnte dann auch noch gemacht und habe meine Mutter dann auch nicht so an mich rangelassen. Und das ist ein ganz großer Fehler, den man macht. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, auch heute, dass ich mit meinen Kindern auch kommuniziere und dass ich da versuche, Dinge gleich im Keime zu ersticken und Dinge zu besprechen und Dinge aufzuarbeiten und nicht im Raum stehen zu lassen, sondern auch die Liebe auszusprechen und vielleicht auch, was einem Sorgen macht, was einem Kummer macht, all die Dinge anzusprechen, die einem auf der Seele liegen, nicht nur mir als Mutter, sondern vielleicht auch den Kindern. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das beackert und bearbeitet, sonst liegt es brach wie bei mir viele Jahrzehnte.
Hast du dir dein Verhalten deiner Mutter gegenüber jemals verzeihen können?
Es ist ja jetzt erst die letzten Jahre hochgekommen. Ich habe die Schuld nie bei mir gesucht und das war ein ganz großer Fehler. Ich habe immer gedacht, gut, wir verstehen uns einfach nicht. Wir sprechen nicht eine Sprache, wir sind nicht auf einer Wellenlänge und habe alles andere einfach immer in den Hintergrund geschoben. Weil ich wahrscheinlich im Innersten gefühlt habe oder im Herzen vielleicht ganz versteckt gefühlt habe, dass, wenn ich das rauslasse, das eine Riesenbaustelle ist, die ich bearbeiten müsste. Und dazu habe ich jetzt erst den Mut gehabt, die Kraft gehabt. Ich musste erst mal meine eigene Trennung überwinden, aufstehen, mich um mein Sein, um mein Überleben kümmern, bevor ich diese Baustelle mit meiner Mutter, mit meiner Familie bearbeiten konnte.
Dein Vater hat ja sehr schnell wieder geheiratet und so bist du mit einer sehr netten Stiefmutter aufgewachsen. Du warst fleißig und gut in der Schule, hast deine Pflichten erfüllt, hast im Altenheim viel mitgeholfen und auch sogar in den Ferien mal die Schicht der Putzfrau übernommen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Das war wahrscheinlich so deine kontrollierte Fassade.
Ja, also meine Stiefmutter hat mich dann ja mit aufgezogen und von Herzen.
Vielleicht muss man den Hörern kurz erklären, weil das weiß ich nicht, ob das so deutlich wurde, dass du ja deine Mutter wirklich vehement abgelehnt hast. Also vielleicht stellt der Hörer sich das jetzt so vor, dass du vielleicht ein bisschen ruppig mit deiner Mama warst, aber die dich trotzdem dann vielleicht jedes zweite Wochenende bei sich hatte.
Nein, gar nicht. Mein Bruder hat bei meiner Mutter gelebt und ist dort aufgewachsen und ich komplett bei meinem Vater. Und ich wollte einfach auch meiner Mutter gar nicht so viel begegnen, weil ich einfach aufgefangen wurde durch meinen Vater, durch seine neue Frau, die mich auch mit ganz viel Liebe aufgezogen hat, der ich auch ganz viel zu verdanken habe. Das muss ich auch mal ganz klar aussprechen, die sehr viel Herz und Verstand hat und ja, die mich aufgefangen hat in der Zeit natürlich.
Wir waren bei der kontrollierten Fassade, also dieses,
ja, genau.
Du warst ja so pflichterfüllt, fleißig, gut in der Schule. Ein bisschen so, als wäre nichts geschehen.
Ja, genau. Das sollte für mich meine meine heile Welt sein. Ich habe mir einfach vorgestellt, dass wenn ich gut in der Schule bin, eine vernünftige Ausbildung mache, heirate, das war eigentlich mein Ziel. Ich wollte auch Kinder haben, ich wollte eine Familie haben, ich wollte einfach alles besser machen. Und für mich war auch klar, das schaffe ich auch, und zwar ganz locker. Und wenn man den richtigen Partner hat, dann kann man das sein Glück aufbauen. Und für mich war das absolut abwegig, mich da um meine Vergangenheit zu kümmern und das zu bearbeiten. Für mich stand einfach meine Zukunft im Vordergrund, mein Glück, mein Leben, meine Ausbildung, meine Familie. Für mich ging es einfach nur bergauf, positiv, fröhlich.
Mit 17 hast du ja dann es auch so ein bisschen krachen lassen, hast viel Partys gemacht, auch mit den Jungs so ein bisschen rumgeflirtet. Und mit 17 hast du dann deinen Ex-Mann kennengelernt. Der war 6 Jahre älter wie du und hat in Lübeck studiert. Aber ihr habt euch damals noch nicht ineinander verliebt. Und nach dem Abitur bist du 1991 für ein Jahr als Au-pair-Mädchen nach Chicago in die USA. Danach hast du in Hamburg ein Jurastudium begonnen, wieder bei deinem Vater gewohnt. Und schließlich 1992, da warst du 20, bist du diesem besagten Mann, der dann dein Ehemann wurde und dann dein Ex-Mann, in einer Disco wieder begegnet. Und da war es dann sofort die große Liebe. Er war der Sohn einer Unternehmerfamilie aus Lübeck mit heute fast 700 Mitarbeitern, weshalb du nach der 2-jährigen Grundausbildung des Jurastudiums das alles an den Nagel gehängt hast, um dich auch ganz der Sache zu widmen, ja, seiner Welt zu widmen. Und du warst damals 22 Jahre alt und hast dann sehr intensiv beim Aufbau seines Familienunternehmens mitgewirkt. Ihr seid dann auch in Lübeck zusammengezogen und habt 5 Jahre später, 98, geheiratet. Welche Aufgabe genau hast du denn in dieser Firma übernommen? Und haben dich denn diese Schwiegereltern damals überhaupt akzeptiert und respektiert? Ich meine, kam da so eine und hat so ungefähr gleich mal mitgewirkt? Oder haben die dir das angeboten?
Also es war so, du hast es alles richtig erzählt. Ich habe mein Jurastudium abgebrochen nach 2 Jahren und habe dann nochmal eine kaufmännische Ausbildung gemacht, weil für uns klar war, dass wir zusammen dieses Unternehmen meiner Schwiegereltern weiter ausbauen wollen. Und wir wollten eine Familie dazu gründen und wollten einfach an einem Strang ziehen. Und ich kenne das auch von zu Hause. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Ich weiß, wie das ist, wenn man selbstständig ist, wenn man etwas schaffen möchte, wenn man etwas aufbauen will. Und ja, somit war das für mich einfach klar, dass wir hier diese gemeinsame Zukunft für uns sehen. Und ich habe dann nach meiner kaufmännischen Ausbildung, die ich auch dann in Lübeck in einem anderen Unternehmen beendet habe, bin dann auch in die Richtung gegangen, in die Richtung Immobilienrichtung, die ich dann auch in dem Unternehmen meines Mannes eingeschlagen habe. Ich habe dort bin dort sehr liebevoll aufgenommen worden von meinen Schwiegereltern, die sich riesig gefreut haben, dass die Frau ihres Sohnes auch mitziehen möchte an diesem Strang. Und das war für sie auch sehr wichtig. Diese Familie hat das Unternehmen einfach gelebt. Und sie waren einfach froh und dankbar, dass ich auch aus so einer Familie gekommen bin, die diese Werte auch lebt. Und ich habe dann in vielen Bereichen gearbeitet. Ich habe mich auch immer fortgebildet, habe dann auch noch einen Maklerschein gemacht, habe viele Schulungen besucht, viele Vertriebsschulungen. Ich habe angefangen, die Gewerbeabfälle zu vertreiben, als die frei wurden und nicht mehr andienungspflichtig waren, sondern auch private Entsorger diese Gewerbeabfälle entsorgen konnten. Ich bin dann rumgetingelt, habe dann die Gewerbeabfälle vertrieben. Ich bin dann immer dort eingesprungen, wo eine Person fehlte. Dann ist unsere Vertriebsmitarbeiterin gestorben, die Häuserschlüssel fertig vertrieben hat. Da bin ich dann eingestiegen. Ich habe unsere Auszubildenden Projekte betreut. Ich habe sie eingestellt. Also es war immer, ich war so ein bisschen immer die Marie für alles. Es ging dann natürlich auch darum, das Unternehmen nach außen zu präsentieren. Ich habe mit den Werbeagenturen zusammengearbeitet. Ich habe die Firmenzeitung für das Unternehmen geschrieben. Ja, also es war ein gutes, es war ein erfülltes Leben. Wir haben 3 Kinder bekommen. Ja, und anfangs haben meine Schwiegereltern, auch unser Sohn ist der Erstgeborene, der wird jetzt 25, der ist dann auch so ein bisschen mit in der Firma groß geworden, auf dem Platz.
Also ähnlich wie du auch wieder.
Ähnlich wie ich auch, genau.
Und dein Papi auch.
Genau, ich bin auch ziemlich schnell nach der Entbindung dann in die Firma, habe weitergearbeitet, bin dann zum Stillen rüber zu meiner Schwiegermutter, da lag dann der Kleine und es war ein total erfülltes, fröhliches, positives Miteinander und es war schön. Ich habe es geliebt.
Wie du schon sagtest, 2001 bekamst du mit 29 deinen Sohn. Es folgten dann 2005 und 2008 2 Mädchen. Mhm. War denn das Mutterwerden immer ein leichtes für dich? Also das Mutterwerden und das Muttersein. Du hast gerade angedeutet, dass du halt rübergehen musstest, um zu stillen. Du hast also gearbeitet, als deine Kinder klein waren. Aber überhaupt von einer Frau ohne Kinder zu einer Frau mit Kindern zu werden. War das ganz natürlich für dich oder
ja, total.
Wie hast du dich gefühlt?
Das gehörte für uns beide, das gehörte für meinen Mann und für mich, das gehörte wie selbstverständlich dazu.
Also das heißt, all die Dinge, ja, ich sag jetzt mal, dass man eben vielleicht nicht mehr so 1000-prozentig dann in der Firma sein konnte, weil du musstest dich ja auch um deine Kinder kümmern, das ist... Da hat sie nichts ausgemacht.
Nein, gar nichts. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte viel Hilfe. Erst durch meine Schwiegermutter. Dann hatten wir ein Au-pair. 2 Jahre lang hatten wir Au-pair-Mädchen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, da ich voll mitgearbeitet habe, ich bin eigentlich jeden Tag mit in der Firma gewesen. Ich habe auch häufig am Wochenende gearbeitet, weil Vertrieb der Häuser, da haben natürlich viele Kunden am Wochenende Zeit. Somit war ich auch am Wochenende unterwegs und habe dann dort verkauft und habe die Häuser präsentiert. Und ja, das war für uns dann klar, dass wir uns dort auf andere Beine noch stellen mussten und haben dann nachher jemanden für die Kinder auch gehabt, die mich unterstützt hat. Dann zur Hausaufgabenbetreuung, die Essen mitgekocht hat, die mich im Haushalt unterstützt hat. Und das hat super geklappt. Ich bin dann mittags immer zu Hause gewesen, wenn die Kinder auch dann da waren, und bin dann nachmittags meistens wieder ins Büro, habe weitergearbeitet und war dann abends auch wieder zu Hause.
Das ist natürlich ein schönes Privileg, wenn man das dann auch so gut gemanagt bekommt.
Sehr.
Du bist ja mit deinem Mann auch oft gereist, gewandert. Ihr habt sehr viel Golf zusammengespielt. Wie hast du damals deine Ehe, dein Leben und dich selbst empfunden? Warst du eine glückliche Frau?
Ja, von Herzen. Es war eine wunderschöne Zeit. Es war herzlich, es war beschwingt, es war fröhlich, es war sehr liebevoll. Wir waren einfach eine Einheit. Wir haben uns super ergänzt. Ja, und das zeigt natürlich auch die Zahl. Wir waren 28 Jahre zusammen.
Ja, und 28 Jahre nach eurem ersten Kuss verspürtest du 2020 mitten in der Corona-Pandemie plötzlich eine Veränderung bei deinem Mann. Du hattest ein eigenartiges Gefühl, du hast so ein bisschen eine andere Frau vermutet, hast ihn darauf angesprochen, aber er leugnete natürlich alles. Und eines Tages mitten im Lockdown konntest du die Stimmung daheim einfach nicht mehr ertragen, nicht mehr aushalten und hast zu ihm gesagt, es ist vorbei, oder? Und er hat einfach nur mit Ja geantwortet, ist dann in den Keller gezogen und mehr Worte zwischen euch gab es dann gar nicht mehr. Was haben denn diese Zurückweisung, die Kränkung, der Liebesentzug, die Ablehnung, das Verlassenwerden damals mit dir gemacht? Oder hast du die Ärmel hochgekrempelt und gesagt, weiter geht's?
Nein, ich habe gedacht, ich sterbe. Ich habe gedacht, mein Herz bricht. Weil wenn man einen Menschen bis zum letzten Tag liebt, dann zerreißt es einem das Herz. Und man denkt, man schafft es nicht. Ich habe es zumindest gedacht. Ich habe 10 Kilo abgenommen, ich konnte nicht mehr laufen. Und ich bin dann in die Psychiatrie gegangen für 14 Tage, nach einigen Wochen. Ich habe versucht, am Anfang einfach weiterzuarbeiten und zu funktionieren. Bin weiter in die Firma gefahren und habe aber gemerkt, dass ich es nicht schaffe. Ich schaffe es körperlich nicht. Ich konnte kaum mehr laufen, wie gesagt. Mein Sohn, der hat mich dann im Bett gefüttert und hat mich gestützt, als ich dann in die Psychiatrie gefahren wurde von meinen Eltern, weil mein Vater zu mir gesagt hat, entscheide dich, willst du leben oder willst du sterben? Du wirst es so nicht schaffen, so wie du abnimmst und dein Herz bricht. Und wir sehen das. Und du hast 3 Kinder. Wozu entscheidest du dich? Und dann habe ich mich dazu entschieden, in die Psychiatrie zu gehen, mich Menschen anzuvertrauen, die mir helfen. Und ich wurde natürlich erstmal medikamentös eingestellt, weil ich Panikattacken hatte, weil ich konnte nicht mehr atmen. Ich hatte Probleme zu existieren, überhaupt aufzustehen, mich fertig zu machen. Ich hatte einfach auch keinen Lebensmut mehr. Ich habe einfach gedacht, für mich bricht die Welt zusammen und ich kann auch ohne den Mann nicht leben, weil ich habe ihn ja geliebt. Und ich wollte auch dieses Konstrukt, diese Familie, ich habe es immer genossen. Und ja, dieses gesamte Gerüst für mich ist ja alles zusammengebrochen, alles.
Und wussten in dieser Zeit auch seine, also deine Schwiegereltern, seine Eltern auch schon von diesem Ganzen, was da zu Hause passiert ist? Oder habt ihr das noch verheimlicht?
Wir haben es noch ein paar Monate versucht zu verheimlichen, weil unsere mittlere Tochter zu der Zeit auf einem Golfinternat war in Florida. Und das war eine sehr, sehr schwere Zeit, weil wir nicht wollten, dass unsere Tochter dort belastet ist. Sie hat Leistungssport betrieben, 10 Jahre. Und wir wollten einfach nicht, dass sie in der Zeit, wo sie da in Florida ist, belastet ist. Deswegen haben wir versucht, das so ein bisschen unter der Decke zu halten. Und als sie dann wiedergekommen ist, dann haben wir das den Kindern aktiv am Tisch erzählt.
Aber das klingt jetzt für mich so, als hättet ihr schon noch bestimmte Dinge ganz sachlich miteinander besprochen.
Das mussten wir ja auch. Wir mussten uns da ja verständigen und wir mussten ja gucken, wie geht's weiter? Wie geht es auseinander? Wie geht der Weg dahin? Wir haben das ja beide auch vor dem noch nicht erlebt und noch nicht gemacht. Wir mussten ja auch erst mal schauen, wie funktioniert sowas.
Und was hat dich denn dann letztendlich dieses Trauma, so darf ich es hoffentlich nennen, weil es ist wahrscheinlich auch eins, überleben lassen? Also deine Kinder, sagst du, waren eine große Motivation. Ja. Aber gab es da noch irgendetwas anderes, irgendwie ein Schlüsselerlebnis, wo du sagst, von dem Moment an wusste ich irgendwie, ich muss jetzt wieder... Also die Spirale darf nicht mehr abwärts gehen, sondern muss nach oben wieder gehen.
Ja, den Entschluss habe ich in der Klinik, in der Psychiatrie getroffen. Ich habe mit meinen Eltern gesprochen und habe dann zu meinem Vater gesagt, weißt du was, Papa, ich will leben. Ich habe mich dazu entschieden und ich muss einen völlig anderen Weg gehen. Und ich werde jetzt den Weg ja meines Herzens gehen. Ich öffne mein Herz und ich mache jetzt das, was mir wirklich Spaß macht. Und ich habe schon als Kind die Rosenstöcke geschnitten im Garten. Ich habe schon als Kind Blumenladen gespielt, habe in dem Park, in dem Kinderheim, in diesem riesen Wald, in dem Garten habe ich Blumen gepflückt, habe es in unterschiedliche Vasen meiner Mutter gestellt und habe dann Blumenladen gespielt, habe dann Zeitungspapier mir genommen und habe Sträuße zusammengestellt und habe gesagt, weißt du was, ich werde einen Blumenladen aufmachen. Und hat mein Vater gesagt, okay, aber dann musst du auch wirklich Ahnung davon haben und ist dir überhaupt klar, was das überhaupt für eine Arbeit ist? Und habe gesagt, natürlich ist mir das klar. Und habe dann für mich dort entschieden, dass ich eine Ausbildung mache zur Floristin und komplett von vorne anfange. Und das war meine Rettung.
Und habt ihr denn dann als Paar, also als Ex-Paar, wenigstens dann, als eure Tochter aus Amerika zurückkam, euch zusammen mit den Kindern hingesetzt und habt gesagt, so ist es jetzt und habt ihnen zusammen erklärt? Oder warst du dann, als sie zurückkam, schon längst in dieses riesige Loch gefallen?
Ja, klar, das riesige Loch, das war ja, das existierte eine ganz lange Zeit. Eine richtig lange Zeit. Das war ja nicht weg, nur weil ich...
Also da warst du auch gleich drinnen.
Ja.
Also deine anderen beiden Kinder haben sozusagen live miterlebt.
Die haben es eigentlich live miterlebt.
Habt ihr mit denen gesprochen?
Nicht so richtig. Es wurde gar nicht viel kommuniziert.
Aber dein Mann wohnte ja im Keller, weil wegen der Corona-Pandemie konnte er ja nicht ausziehen.
Genau, aber es wurde trotzdem nicht so wirklich kommuniziert. Ich denke mal, das Elend war schon ersichtlich. Aber wir haben es nicht, bevor meine Tochter nicht wiederkam aus Florida, nicht richtig kommuniziert.
Aber es muss wahrscheinlich auch sehr schlimm gewesen sein.
Es war extrem schlimm. Es war ja nicht nur für mich der Liebesentzug und mein gesamtes Netz, was mir entzogen wurde, sondern auch für die Kinder, die haben es auch gefühlt, natürlich. Die haben ja auch Antennen und die sehen ja auch, wie der Hase läuft. Das muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Das ist ja kein Spaziergang, den man da macht.
Wie sind denn deine Schwiegereltern mit dieser Situation umgegangen? Weil du sagst, ihr habt es am Anfang ein bisschen verheimlicht, aber irgendwann war ja die Sache klar, auch weil es dir ja nicht gut ging. Ich könnte mir vorstellen, du konntest ja auch dann irgendwann wahrscheinlich gar nicht mehr in die Arbeit kommen. Also was waren die denn eine Stütze für dich auch, so wie deine Eltern?
Nicht so wirklich, aber da möchte ich sie vielleicht auch ein Stück verteidigen, weil die waren ja auch schon 90. Und das ist, denke ich, auch mal ein Alter, das war für die auch schwer, mit der Situation umzugehen. Wenn es für uns schon schwer war, dann ist es für seine Eltern natürlich auch schwer gewesen. Und da möchte ich die jetzt gar nicht so in die Verantwortung ziehen und sagen, sie haben sich nicht genügend gekümmert. Das möchte ich gar nicht.
Aber du musstest dann erstmal deinen Job an den Nagel hängen. Du konntest ja gar nicht arbeiten.
Ich habe es versucht. Ich habe dann schon auch noch weitergemacht, aber ich hatte natürlich nicht mehr die Kraft. Ich hatte nicht mehr die Kraft und mein Mann bzw. heute Ex-Mann wollte auch klare Kante schaffen und hat mir auch mitgeteilt, dass ich dort dann auch wirklich aus allem raus bin, weil es auch seine Firma ist und dass er dort klare Kante schaffen möchte. Und dann war es auch gut für mich, dass ich die Entscheidung getroffen habe, wirklich einen komplett neuen Weg zu gehen. Was mich dann auch so gut abgelenkt hat durch diese Schule, die ich gemacht habe durch die praktische Ausbildung, dass ich einfach auch ein Stück abgelenkt war und meine Gedanken einfach auf was Positives richten konnte.
Du hattest ja dann noch 4 Jahre Wohnrecht und konntest somit wenigstens noch einige Jahre mit den Kindern in eurem Haus bleiben. Hast du manchmal gehofft, er kommt zurück?
Die ersten Monate auf jeden Fall. Ich habe es mir so gewünscht und hatte einfach, ja, weil mir der Entzug dieses Menschen, also das war ja körperlicher Entzug, das war ja alles, die Psyche, alles spielt ja verrückt, wenn man fast 3 Jahrzehnte mit einem Menschen zusammen war und er war ja so sehr in meinem Herzen, er war immer mein Ein und Alles und ich habe ihn einfach, er war mein Fels in der Brandung und wenn man das nicht mehr hat, dann ist es schwer, mit dieser neuen Situation umgehen zu können. Und ich habe aber dann nach einigen Monaten gemerkt, dass das nichts wird. Er wird nicht zurückkommen.
Und wie lange hat es dann gedauert, bis du wieder auf dem, sagen wir mal, auf dem Weg Richtung Licht warst?
Ich bin 6-mal im Jahr in diesem Jahr in die Schweiz geflogen, um in dieser Schule diese Ausbildung zu machen und habe dann den praktischen Teil in Lübeck gemacht, im Blumenladen bei einer Floristmeisterin, bei Martina Dummann. Und ihr habe ich das zu verdanken, dass ich diesen Weg auch gehen durfte. Und da muss ich sagen, es hat mich aber trotzdem in dieser Zeit immer noch so sehr beschäftigt und mein Herz ist die ganze Zeit immer noch schwer gewesen und ich bin immer noch so in der Vergangenheit haften geblieben, dass ich mir irgendwann gesagt habe, Katrin, wenn du jetzt nicht dir Tools überlegst, wie du dein Herz befreist und wie du endlich wieder Luft holen kannst und wirklich morgens aufwachst und dein Herz leichter wird, dann wirst du schwer haben in deinem Leben. Und dann habe ich ganz viele Podcasts gehört, habe Bücher gelesen, bin ja auch weiter zur Psychotherapie gegangen und habe mir dort die besten Tools für mich angeeignet, wie zum Beispiel ein Gummiband ums Handgelenk zu legen, das zuschnellen zu lassen, wenn man schlechte Gedanken hat, um einfach diese neuronalen Verknüpfungen im Hirn einfach auch zu verändern und zu sagen, halt, stopp, ich gehe jetzt aktiv einen positiven Weg, ich gehe einen guten Weg, der mich voranbringt und ich lasse diesen alten Gedanken los und ich programmiere mein Hirn einfach neu. Und das habe ich gemacht. Ich habe das während meiner Ausbildung im Laden, ich habe es immer zuschnellen lassen und das hat mich Monate gedauert. Und dann wirklich nach 3 Jahren, ich konnte mich selber nicht mehr hören, mein Elend nicht mehr hören, mein ewiges Gejammere und mein schweres Herz, ich konnte es nicht mehr ertragen. Und deswegen habe ich gesagt, jetzt musst du da raus. Und das hat mich wirklich 3 Jahre gekostet.
Ich nehme an, in dieser Zeit musste dein Ex-Mann dich ja auch bis zur Scheidung noch finanziell unterstützen. Und dann hast du, wenn ihr so geheiratet habt, mit Zugewinn ihn ausbezahlt bekommen. Oder war das ganz anders und du hattest zu allem Leiden auch noch Geldsorgen?
Nein, das war mein Vorteil. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ja auch immer mitgearbeitet, die ganzen Jahrzehnte. Von daher war ich natürlich in der glücklichen Situation, dass ich ein Polster habe und mein Mann bzw. Ex-Mann mich auch nach der Trennung so versorgt hat, dass ich vernünftig leben kann und keine Existenzängste haben muss.
Wiederholt sich etwas von der Geschichte mit deiner Mutter? Lehnt eines eurer Kinder nach der Trennung den Vater oder dich ab?
Die Geschichte wiederholt sich auf jeden Fall, aber nicht in Ablehnung. Die Kinder lieben sowohl ihren Vater als auch ihre Mutter. Das muss ich sagen. Ich würde nie die Kinder instrumentalisieren und mein Mann beziehungsweise mein Ex-Mann auch nicht, indem er sagt, hier, du gehst nicht zu Mama oder du gehst jetzt nicht zu Papa. Das macht keiner von uns. Die Kinder sind jetzt mittlerweile auch alle außer Haus und sie lieben uns beide gleichermaßen. Und das, denke ich, das ist ein großer Gewinn, den wir beide ziehen können aus diesem ganzen Schlamassel. Die Kinder sollen nie Partei ergreifen müssen, nie. Und das ist mir ganz wichtig, weil die Geschichte hat sich wiederholt, aber nicht in der Ablehnung durch die Kinder, zum Glück.
Was waren denn deine Kinder heute? Und haben sie die Tiefen ihrer Mutter gut verkraften können?
Meine Kinder stehen alle noch in der Ausbildung. Die sind alle außer Haus. Die Jüngste geht noch aufs Internat. Das war ihre freie Wahl. Sie wollte jetzt seit einem halben Jahr ist sie jetzt auf dem Internat. Das hat sie sich so ausgesucht. Das wollte sie unbedingt. Und ja, die Großen sind beide noch in Ausbildung. Die studieren und gehen ihren Weg und sind fleißig. Und ja, ich glaube, heute sind sie auch alle soweit mit unserer Situation einigermaßen im Reinen, wenn man das so sagen kann, dass sie ihren Weg schon glücklich gehen können und ja, sowohl bei Mama als auch bei Papa ein Stück zu Hause sind.
Eine deiner Töchter spielt ja sehr gut Golf. Mhm. Wird sie auch mal ein Golfprofi werden?
Nein, sie hat sich dagegen entschieden. Sie hat 10 Jahre Leistungssport gemacht, hat Nationalmannschaft gespielt, ist zweifache deutsche Meisterin, Europameisterin in ihren Teenagerjahren gewesen und hat sich dann mit 17, nachdem sie 10 Jahre diesen Sport betrieben hat, gegen eine Karriere als Golferin entschieden und studiert heute. Und ja, ist glücklich mit ihrer Entscheidung. Spielt natürlich noch weiter Clubgolf. Aber natürlich ist das kein Vergleich zu dem, was sie früher betrieben hat.
Und du hast ja schon erzählt, dass du diese Floristikausbildung in der Schweiz gemacht hast. Ist das so ein Gefühl, dass Kreativität auch Heilung innehält?
Auf jeden Fall. Also wichtig war es mir auch, ja, mich einfach auch weiterzubilden, nicht stehen zu bleiben, mir nicht jeden Tag nur die Nägel zu manikürieren oder irgendwie in meinem Elend ja zu versinken, sondern wirklich aktiv zu sagen, komm, ich will glücklich sein, ich will kreativ sein, ich will auch den Kindern zeigen, dass man aufsteht, dass man fleißig sein muss. Das ist immer noch das das Erbe meiner Eltern, dass man einfach auch, ja, dass man die Böden schrubbt im Laden, dass man die Vasen auswäscht, dass man die Ware fertig macht, dass man früh aufsteht. Das ist mir ganz wichtig und ich finde, Handwerk ist auch ein ganz toller Beruf, ein ganz ehrenwerter Beruf. Und das finde ich schade, dass das bei vielen Jugendlichen viel zu kurz kommt, dass immer nur gedacht wird, ja, man muss studieren. Ich liebe diese Kreativität, ich liebe die Blumen, ich liebe den Geruch und ich liebe auch die Kunden, die dann reinkommen und ja erfüllt sind und sagen, oh, es ist so schön hier, es riecht so gut, es sieht toll aus und sie sind glücklich, wenn sie mit einem toll gebundenen Strauß wieder rausgehen.
Du hattest ja 2023 den Mut gefunden, einen Laden hier in Lübeck zu mieten und dort einen ganz besonderen Blumenladen zu eröffnen. Und da gab es natürlich von deinem Blumenladen auch so einen Instagram-Account, wo du regelmäßig so ein bisschen etwas zu deinen Kreationen gepostet hattest. Aber eines Tages vor gut 2 Jahren war es dir auf einmal ein Bedürfnis, den Followern auch etwas Privateres mitzuteilen. Also ein paar Gedanken wirklich so aus deinem Herzen heraus. Du hast dann ein Reel gemacht über das Verlassenwerden und hast deine Erfahrungen damit ein bisschen geteilt. Das ging dann sofort viral und in kürzester Zeit hattest du 7000 neue Follower. Seitdem gibt es also diesen Account mit deinem Namen und der handelt eigentlich ausschließlich inzwischen von diesem Thema dieser Trennung. Also du nennst ihn von der Trennung ins neue Leben. Und damit möchtest du Frauen helfen in ihrer Lebensmitte, dass sie so ein bisschen inspiriert und motiviert sind, wenn ihnen vielleicht auch Ähnliches widerfahren sollte. Du hast inzwischen 42.000 Follower und bist eine erfolgreiche Influencerin, sogar auch schon mit einigen Kooperationen. Du hast dich inzwischen sicherlich so an diese Aufmerksamkeit, die du da bekommst, gewöhnt, also von deinen Followern. Aber wie erging es dir denn vor 2 Jahren, als plötzlich viele Menschen, die du gar nicht kanntest, deine Lebensgeschichte und natürlich auch von deinem Trauma wussten und vielleicht auch hinter deinem Rücken so hier in Lübeck ein bisschen getuschelt haben? War das für dich irgendwie überraschend? War das unangenehm?
Ja, genau. Also du hast das ganz richtig gesagt. Ich habe ja mit meiner Geschäftspartnerin den Laden eröffnet für 2 Jahre und habe dann einfach angefangen, immer mal so einen Strauß zu posten für den Laden und ja, einfach alles nur, was den Laden betraf. Und habe dann zum Ende, wir haben ihn für 2 Jahre gemietet, diesen Laden. Das war eine befristete Zeit. Und dann zum Ende habe ich gedacht, okay, jetzt mache ich mal einen Post mit meiner Geschichte. Und wie du sagtest, der ging viral. Und das war für mich eine ganz komische Situation, überhaupt dieses Innere so nach außen zu herauszukehren, weil meine Eltern oder Freunde, viele haben dann zu mir gesagt, wie kannst du das machen? Sowas macht man nicht. Und gerade hier bei uns auf dem Land oder auf dem Dorf oder hier in Ostholstein oder an der Küste, da zählt natürlich viel an das Statement. Und ich war ja die Geschäftsfrau hier an der Küste und habe ja auch ein Produkt verkauft, ein wertiges Produkt, die Häuserschlüssel fertig verkauft. Und jetzt erzählt sie auf einmal ja aus dem Nähkästchen und plaudert dort und gibt dort ja Preis, wie ihre Gefühle sind. Und ich habe natürlich auch gesagt, dass ich am Boden war. Ich habe da auch nichts beschönigt. Ich habe einfach meine Geschichte knallhart offenbart und erzählt. Und das ist auch ein Stück, als wenn man sich auszieht und sich ein Stück, ja, sehr transparent zu machen für alle anderen. Und ich habe auch wirklich am Anfang gedacht, oh Gott, habe ich jetzt einen großen Fehler gemacht, weil ich eben einige Menschen hatte, die gesagt haben, das gehört sich nicht und schon gar nicht in deinem Alter. Und was willst du auf so einem Kanal, auf dem eigentlich so viele junge Menschen sind? Und dann habe ich gedacht, ich habe ja häufig auch einen Dickkopf. Ich ziehe das jetzt einfach mal durch und guck mal, wie es wird. Und ich habe so viele positive Reaktionen von Frauen erhalten, die mir gesagt haben, ich spreche ihnen aus dem Herzen. Und endlich ist jemand da, der auch mal Tacheles redet, der mal sagt, wie es ist. Und ich habe dann angefangen, diese Frauen auch zu bestärken und gebe jeden Morgen Mut zum Aufstehen. Wenn man meine Stories sieht, dann gebe ich Tipps, wie man den Tag überstehen kann, wie man positiv werden kann, und habe meinen Weg ja eigentlich immer mehr dargelegt, offengelegt und beschrieben. Und ich freue mich einfach, dass so viele Frauen Kraft daraus schöpfen können und Mut finden. Und jetzt hat sich das Ganze natürlich umgedreht, dass die Menschen sagen und auch meine Eltern sagen, okay, ich muss mich entschuldigen bei dir. Es ist ein guter Weg, den du gehst. Es ist ein positiver Weg. Und du bestärkst andere Frauen, du machst anderen Frauen Mut, natürlich auch einigen Männern, die in einer schweren Trennungsphase sind oder in einer schweren Phase überhaupt im Leben. Und die dann erkannt haben, dass ich diesen positiven Weg gehe und dass ich vielen Menschen einfach Kraft gebe. Und ja, jetzt freuen sie sich mit mir, dass ich Erfolg habe. Und es hat einfach, ja, das Ganze hat sich einfach umgedreht.
Also dieses Aufmachen, auch Menschen auch in deine Seele blicken lassen, ist wahrscheinlich etwas, was wir in unserem Kulturkreis noch nicht so lange kennen. Also jetzt sicher durch Social Media passiert das ein bisschen öfter. Aber es wird ja oft von der Familie oder auch manchmal vom Freundeskreis wie so eine Art Verrat empfunden. Wie haben denn deine Kinder, deine Freunde und vielleicht sogar dein Ex-Mann darauf reagiert?
Also meine Kinder, die halte ich komplett raus aus dieser Instagram-Geschichte.
Ja, aber sie wissen, du bist ja nicht anonym.
Nein, nein, ich bin nicht anonym, aber ich werde sie nicht posten. Die haben ihr Leben und das akzeptiere ich auch. Und habe ich natürlich am Anfang sehr viel damit genervt, dass ich gesagt habe, Mensch, wie geht denn das? Wie postet man das? Wie schneidet man? Wie macht man das? Und meine Mädchen, mit denen ich ja auch dann am Wochenende viel zusammen war oder die, ja, die viel bei mir dann auch waren, die haben dann gesagt, oh Mama, jetzt nerv man nicht. Ich habe da jetzt echt keine Lust zu dir, das alles zu erklären. Und habe ich mir einen eigenen Übungsaccount zugelegt und habe dann vor einem Account geübt, wie man schneidet, wie man Voice-Over macht, wie man überhaupt das einstellt, wie man Musik drüber legt, alles. Ich habe mir alles komplett, die gesamte Technik selber dann angeeignet in Learning by Doing. Und meine Kinder freuen sich jetzt schon mit mir.
Weil dadurch wurde ja auch ein bisschen von ihrem Leben transparent.
Naja, ein ganz klein bisschen.
Ja, aber
ein ganz klein bisschen.
Du bist ja ihre Mama.
Also ich bin ihre Mama. Und für sie ist das in Ordnung. Und ja.
Deine Freunde auch haben kein Problem damit gehabt?
Nein, also am Anfang ja. Da haben sie alle mit dem Kopf geschüttelt oder viele haben mit dem Kopf geschüttelt und haben gesagt, wie kannst du nur, sowas macht man nicht öffentlich. Und aber jetzt, da sie eben alle diese positive Wendung sehen, ist es für alle völlig, völlig fein und sie freuen sich mit mir.
Und dein Ex-Mann hat auch nichts gesagt?
Da reden wir nicht drüber.
Inzwischen lebst du zwischen Lübeck und Paris. Dein Blumenladen hast du, wie gesagt, nach 2 Jahren aufgegeben. Und im Moment ist es dir gerade so ein Bedürfnis, dass du mehr die Dinge lebst, die du einfach Lust hast zu machen, wie zum Beispiel einen Sprachkurs in Französisch oder auch eine Idee, dass du vielleicht jetzt mal hier so einen Pop-up-Store aufmachst und arbeitest an der Realisierung. Gibt es in all deinen Träumen und Visionen auch einen neuen Mann an deiner Seite?
Nein, es gibt keinen neuen Mann. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich viele Jahre auch noch bis nach der Trennung immer dachte, ich kann gar nicht ohne einen Mann leben. Ich dachte immer, ich bin einfach nicht vollständig. Und für mich war einfach das Schwerste, das Alleinsein, mit mir sein zu können. Ich habe viele Wochenenden wirklich alleine zu Hause gesessen, habe viel geweint und ich kannte ja diese Leere nicht. Ich hatte immer eine große Familie, wir waren durch die Kinder immer vollständig. Wir hatten, waren auch auf vielen Gesellschaften. Wir haben viele Gesellschaften gegeben. Wir haben viel nach außen auch repräsentiert, das Unternehmen. Wir waren auf vielen Festen eingeladen. Also ich war wirklich immer busy. Wenn ich nicht die Kinder hatte, nicht gearbeitet habe, wenn ich irgendwo unterwegs war, ich war ja immer irgendwo eingebunden. Ich kannte ja gar nicht dieses tiefe Fallen, in so ein Loch so alleine zu sein, von fünf auf allein in meinem eigenen Zuhause, was ich mir ja hier aufgebaut habe, dann in Lübeck. Und das war eines mit der schwersten Prozesse, die ich durchmachen musste. Die Sonntage alleine zu verbringen, ohne meine Familie zu sein, ohne meinen Mann, ohne meine Kinder, ohne auch ständig irgendwelche Freunde anzurufen oder Bekannte, mir Gesellschaft zu leisten, sondern die Stille auszuhalten. Und ich denke, das ist mein größter Gewinn. Das kann ich jetzt. Ich kann jetzt alleine in Urlaub fahren. Ich kann jetzt alleine die Sonntage verbringen. Ich kann Samstage auch alleine sein, ohne auf irgendwelche großen Feiern zu gehen. Ich kann mich alleine in ein Restaurant setzen. Ich kann jetzt alles. Und ich bin nicht mehr auf einen Mann angewiesen. Und das habe ich Jahre nach der Trennung noch gedacht. Und da bin ich am dankbarsten, dass ich diese Stille ausgehalten habe und zu mir gefunden habe durch Meditation, durch mich erden, durch raus in die Natur zu gehen, den Kopf frei zu kriegen, mich weiterzubilden durch die Floristenausbildung oder überhaupt alles alleine zu schaffen in diesem neuen Zuhause, dieses Zuhause neu aufzubauen, mich um alles selber zu kümmern, den Laden zu eröffnen mit meiner Geschäftspartnerin, nach Paris zu gehen. Ich wollte mir nachher auch wirklich alles selber beweisen. Hey, ich kann alles. Ich bin eine alleinstehende Frau und ich brauche keinen Mann, der mich an die Hand nimmt, der mir Gesellschaft leistet oder der mir sagt, ich bin in einer Gesellschaft nur was wert, wenn ich einen Mann habe, weil das ist der größte Quatsch, den sich eine Frau einreden kann.
Also du glaubst nicht, dass es auch so ist. Also ich habe zum Beispiel Freundinnen, die keinen Partner haben, aber eben auch älter als 50 sind. Und manche von denen sagen schon, ja, wir werden nicht eingeladen, wenn zum Beispiel Paare sich treffen zusammen. Also sie verspüren schon, also nicht, dass sie sich das einreden, sondern dass es wirklich so ist.
Es ist so, natürlich ist es so.
Und ja, weil du gesagt hast, man redet es sich, es ist der größte Quatsch, den sich Frauen einreden.
Genau, das redet man sich auch ein, weil warum muss ich mich auf die konzentrieren? Warum kann ich mich nicht anders orientieren und sagen, so, ich nehme mein Leben in die Hand und ich schaue jetzt, wie kann ich mir das schön machen? Nicht nur alleine, sondern auch durch einen neuen Kreis, durch vielleicht auch alte Freunde. Ich habe Kindergartenfreunde noch, die ich seit Jahrzehnten an meiner Seite habe. Ich habe mir ein neues soziales Leben ja auch aufgebaut. Also ich will mich nicht mehr in der Vergangenheit verankern, weil die, die mich dann gedisst haben oder überhaupt gesagt haben, die laden wir nicht mehr ein, die ist ja nicht mehr mit dem Geschäftsmann zusammen, mit denen möchte ich auch nichts mehr zu tun haben. Brauche ich auch nicht, weil ich habe mein Leben neu aufgebaut. Und das kann jeder. Es gibt in jeder Stadt, kann man sich online irgendwelchen Gruppen anschließen, Frauen, Männern, gemischten Gruppen, dass man gemeinsam etwas erleben kann, dass man Fahrradtouren machen kann, Golf spielen kann, wandern gehen kann, ins Kino gehen kann, essen gehen kann. Es gibt so viele Sachen, was man machen kann. Man kann zur Volkshochschule gehen, man kann sich weiterbilden, man kann vielleicht einen neuen Job machen. Man kann vielleicht einfach auch aktiv Menschen ansprechen und denen sagen, weißt du was, ich bin allein, wollen wir vielleicht mal was zusammen unternehmen. Man muss vielleicht einfach auch den Mut haben und Menschen ansprechen, aktiv, weil wenn man nur in seinem Schneckenhaus bleibt, dann hat man verloren. Mhm.
Also geht es auch darum, wenn ich dich richtig verstanden habe, eben den Weg zu sich selbst auch zu finden und sich zu lieben und gerne mit sich auch mal alleine zu sein.
Das ist das Allerwichtigste. Das ist eigentlich der Punkt, den ich in den letzten Jahren ganz hart lernen musste, mit sich sein zu können, sich selbst zu lieben, sich selbst zu akzeptieren und sein Herz auch zu öffnen, weicher zu werden, positiv zu sein, sich jeden Tag sagen, wofür man dankbar ist, auch wenn es eine schwere Zeit ist. Ich hatte ja eigentlich, habe ich gedacht, in den ersten Wochen, Monaten, Jahren gar keinen Grund, dankbar zu sein. Aber das ist Quatsch, man hat immer einen Grund. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich kann atmen, ich habe was zu essen. Ich habe Geld, mir Dinge leisten zu können, auch mal schön wegfahren zu können. Ich habe Kinder, die mich lieben. Ich habe Freunde, die an meiner Seite sind. Ich habe ganz viele Dinge, für die ich dankbar bin, auch wenn es mir schlecht geht. Und das muss ich mir nur klar machen. Und das muss ich mir jeden Tag sagen und vielleicht auch sogar aufschreiben.
Ja, ich war gestern auch bei Freunden bei einem wunderbaren Talk einer Psychologin, die auch gesagt hat, man sollte immer, bevor man die Augen zumacht, abends im Bett, so eine ganz kleine Übung machen, wo man noch mal kurz einer einzigen Sache dankt, die man an dem Tag erlebt hat. Also, dass man sozusagen die Nacht beginnt mit einem schönen Gedanken.
Man beginnt nicht nur damit die Nacht, sondern man beginnt auch den Tag damit. Bevor ich meine Augen aufschlage, ziehe ich aktiv meine Mundwinkel nach oben und sage mir, Katrin, heute ist ein besonders schöner Tag für einen schönen Tag. Das mache ich jeden Morgen. Das habe ich mir antrainiert wie ein Muskel. Weil wenn man auch wirklich aktiv sich vor einen Spiegel zum Beispiel stellt oder im Auto sitzt oder irgendwo in eine Scheibe guckt, immer die Mundwinkel nach oben ziehen, auch wenn einem nicht danach ist. Also es gibt ganz viele Tricks und Kniffe, die man anwenden kann, um sein Hirn zu überlisten und um positiver zu werden. Und das habe ich schwer, hart lernen müssen, aber jetzt kann ich das. Und diese Tools, die teile ich ja auch in meinem E-Book, was ich geschrieben habe, was ich Frauen an die Hand gebe, um wieder aufzustehen nach einer Trennung. Und es funktioniert.
Wo kann man das E-Book bekommen?
Das kann man bei mir bestellen. In meiner Bio steht das auf Instagram. Und dort ist ein Link, um sich dieses E-Book zu bestellen.
Kommen wir noch mal kurz zu Paris. Was hat dich dorthin getrieben? Was war das, dieses Gefühl? Okay, ich mache es mir jetzt nicht hier in deinem sehr schönen Haus in Lübeck gemütlich, sondern ich möchte auch noch mal irgendwie in eine ganz andere Stadt mit einer anderen Sprache, mit einer anderen Kultur und auch wieder alleine.
Ich habe mich im letzten Jahr für Paris relativ spontan entschieden, weil Martina und ich, meine ehemalige Geschäftspartnerin und ich, wir haben ja den Laden für 2 Jahre gemietet. Und dann habe ich mir gesagt, okay, dann gehe ich danach für ein paar Monate nach Paris, um mir einfach auch noch mal zu beweisen, ich kann das alleine als Frau. Ich habe mein Auto geschnappt, bin erst in die Champagne gefahren, habe mir die Champagne angeguckt. Ich wollte das schon immer mal sehen, wie das da ist. Ich habe mir das so wunderschön vorgestellt und bin da so ein bisschen die Region abgefahren und habe mir dann über Airbnb ein Apartment gemietet in Paris für einige Monate und ich wollte mir das beweisen. Ich wollte mit dem Auto reinfahren in die Stadt, meine Sachen ausladen, meine Saftpresse, meine Klamotten, meine Yoga-Sachen und wollte mir mein kleines Apartment da einfach schnuckelig machen mit meinen Decken und mit meinen Kissen und wollte mir einfach zeigen, okay, das schaffst du jetzt auch noch. Du hast jetzt schon so viel geschafft und ich wollte dort einfach ein bisschen die Seele baumeln lassen, wollte meine Französischkenntnisse vertiefen. Ich spreche schon ein bisschen Französisch, ich wollte es aber noch fließender lernen. Und ja, dann hat sich das alles ein bisschen anders ergeben, weil als ich das entschieden habe, hatte ich auf Insta ein paar hundert Follower. Und dann auf einmal ist es ja so gestiegen und dann hatte ich so viele Follower. Und ich dachte eigentlich, ich verbringe die Zeit komplett alleine in Paris. Aber dann haben mich doch viele Frauen angeschrieben, die auch in Paris leben, die mit einem Franzosen verheiratet sind. Künstlerinnen haben mich angeschrieben. Und ich habe mich mit ganz vielen Menschen in Paris dann getroffen. Und ich hatte so eine schöne Zeit. Natürlich war ich auch viel allein, aber ich konnte mir trotzdem, auch immer, wenn ich Lust hatte, mich verabreden mit anderen Frauen und hatte eine tolle Zeit in Paris und habe mich jetzt also entschieden, ich möchte das wiederholen und werde jetzt ab nächsten Monat wieder für 3 Monate nach Paris gehen.
Schön. Also nochmal auch auf den Mann zu sprechen zu kommen oder auf einen Mann in deinem Leben. Zumindest ist diese Türe nicht fest zu zementiert. Also da kann schon einer kommen.
Gerne. Es kann gerne ein Mann kommen. Da freue ich mich auch drauf. Aber ich würde mich heute nicht mehr über einen Mann definieren. Und ich würde auch heute mein Glück nicht mehr von einem Mann abhängig machen. Und ich bin freier heute. Ich bin so, dass ich sage, es ist alles schön, was kommen wird oder was kommt. Aber ich bin auch alleine eine ganze Person. Ich bin nicht nur halb, ich bin auch ganz, indem ich alleine bin.
Hast du deinem Ex-Mann inzwischen verzeihen können? Bist du ihm vielleicht sogar ein wenig dankbar? Denn ohne sein Weggehen und der Erfahrung mit dem Schmerz wärst du ja nicht die, die du heute bist.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe ihm lange Zeit nicht vergeben können, die ersten Jahre will ich mal sagen. Aber ich habe festgestellt, dass Vergebung einen selber nur vergiftet. Man schadet sich selber nur, wenn man nicht vergibt. Und er wird schon seinen Grund gehabt haben, warum alles so gekommen ist. Und da bringt es mich kein Deut weiter, wenn ich ewig verbittert bin und traurig bin und ihm Vorwürfe mache. Und das musste ich erst lernen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und heute akzeptiere ich die Situation, wie sie ist. Ich akzeptiere es und natürlich habe ich vergeben. Muss dazu aber auch sagen, ich hätte immer die Familie favorisiert, immer. Familie stand für mich immer an erster Stelle und ich hätte diese Familie auch weitergelebt. Aber da er das so entschieden hat, habe ich das akzeptiert. Und das ist für mich jetzt so, dass es in Ordnung ist und ich habe meinen Weg gefunden. Und das ist, glaube ich, am allerwichtigsten, dass man mit sich fein ist, mit seiner Umgebung und den Menschen, die einen umgeben, dass man damit fein ist.
Und was möchtest du denn den Frauen raten, die nicht Ähnliches durchmachen, was du gerade erleben musstest oder vor längerer Zeit erleben musstest, sondern die vielleicht sehr glücklich verheiratet sind, so wie du es warst?
Denen möchte ich mitgeben, dass sie trotz der Beziehung versuchen, auch mit sich sein zu können. Und es kann immer jedem passieren, auch wenn sie jetzt super glücklich sind. Der Mann kann gehen, der Mann kann vielleicht auch sterben. Es kann alles passieren. Von daher kann ich nur raten, lehnt euch nicht zurück, sondern versucht, das trotzdem zu üben, auch mal alleine wegzufahren, selbstständig zu sein, sich ja auch im Business vielleicht, dass man ein eigenes Business hat oder dass man einen Job hat, dass man sich nicht komplett fallen lässt, sondern dass man notfalls auch auf eigenen Beinen stehen kann, dass man nicht man wird natürlich immer in ein tiefes Loch fallen. Das kann man, glaube ich, nie richtig ausschließen. Wenn man sein Herz vergeben hat und jemanden so sehr liebt, dann fällt man einfach.
Ja, man trauert.
Man trauert und man muss auch Abschied nehmen. Und das ist dann auch so und das muss man auch akzeptieren. Aber vielleicht kann man trotzdem ein bisschen vorsorgen, indem man übt, trotzdem auch mit sich sein zu können.
Ja, ist interessant, dass du das sagst, weil mein Mann ist ja sehr viel weg. Also einmal im Jahr 3 Monate und dann natürlich immer wieder 1 Monat hier und 1 Monat da, weil er seine Expeditionen macht und seine Kletterreisen. Und ich bin eigentlich schon eine richtig Geübte durch diese 23 Jahre an seiner Seite, weil ich eben immer wieder zurückgelassen werde. Also das meine ich jetzt gar nicht negativ, aber es ist so, ich muss eben auch mit mir selbst sehr gut klarkommen und muss auch Kraft und Schönheit darin finden, wenn er nicht da ist. Also das bestätigt ja das, was du auch gesagt hast, dass man eben sich selbst nicht ganz verlieren sollte.
Man sollte sich nicht ganz verlieren und man sollte vielleicht auch schauen, welche Menschen umgeben einen. Welche Menschen sind vielleicht allein und haben Kummer? Wo kann man vielleicht helfen? Wo kann man vielleicht unterstützen? Wo kann man vielleicht die Menschen ein bisschen mit einbeziehen, die Single sind, die alleine sind? Ich glaube, das wäre ein Punkt, der einfach nett wäre, für andere Menschen zu tun.
Ja, das ist eigentlich ein sehr schöner Gedanke, den man noch viel mehr ausbauen könnte. Dass man nicht nur immer sagt, wenn man auch gerade bei der Einladung, von der ich vorhin sprach, wenn man eine Essenseinladung macht, wie schnell geht es mir zumindest so, dass ich sage, ah, okay, komm, wir laden jetzt 4 Paare ein, die zu uns nach Hause kommen. Und dann sitzen wir da und überlegen, welche Paare jetzt nett wären heute Abend. Dass man vielleicht im Hintergedanken auch mal hat, es wäre doch eigentlich auch schön, eine Freundin einzuladen, die vielleicht keinen Partner hat.
Ja, unbedingt. Das sollte eigentlich, ich würde mal sagen, normal sein. Ne?
Ja, aber ich ertappe mich selber dabei, dass man dann in dieses Muster reinfällt. Also in dieses, okay, wir sind ein Paar, dann laden wir auch Paare ein. Es sei denn, man macht jetzt ein größeres Fest, dann ist es wieder wurscht. Aber so dieses ganz Intime, oder man geht zum Beispiel abends mit einem Paar zum Essen. Ja, also sehr selten, dass man zu dritt essen geht. Also dass wir einfach nur eine Person fragen, ob sie mit uns ins Restaurant geht. Also eine einzelne Person. Also es ist ein schöner Gedanke von dir, auch daran ein bisschen zu denken.
Ja, und vor allen Dingen, mein Haus ist sowieso immer offen. Mein Tisch ist auch immer gedeckt. Also wer da kommen möchte, der kommt. Und das tut vielleicht jemand anders dann einfach mal gut. Und das ist wichtig.
Und was hast du noch für Pläne, für Träume? Wie sieht für dich so, also außerdem, dass du natürlich jetzt in Paris genießen wirst, ist übrigens meine Lieblingsstadt, also kann ich sehr gut verstehen. Gibt es irgendetwas, was du noch vorhast?
Ja, ich habe dadurch, dass ich diesen super positiven Zuspruch habe von so vielen Frauen, werde ich also mehr ins Mentoring gehen. Und werde das auf jeden Fall weiter ausbauen. Ich habe jetzt ja auch mein Follower-Treffen. Das habe ich jetzt bewusst klein gehalten, Anfang Februar in Hamburg. Da habe ich nur 25 Frauen jetzt zusagen können, weil ich mich denen auch jetzt näher widmen möchte dann in diesen Stunden, die wir uns treffen. Und das möchte ich eben auch weiter ausbauen, dass man sich aktiv begegnen kann, dass man sich persönlich sprechen kann. Und da möchte ich mir jetzt eben Wege überlegen, wie das werden kann ab Sommer, wenn ich dann auch wieder zu Hause bin, dass ich diesen Frauen mehr Kraft geben kann, dass ich mehr von meinen Tools auch noch teilen kann. Und da möchte ich dann vielleicht auch noch so ein bisschen wieder mehr in meine blumige Richtung gehen, dass ich das auch mit einbeziehe. Und da habe ich so ein bisschen was im Kopf, was noch nicht ganz spruchreif ist. Aber ich habe im Moment eröffnen sich für mich einfach so viele neue Wege, weil ich auch viele Anfragen habe, auch für Magazine, für Interviews, für Kooperationen. Und das hat mich jetzt natürlich in diesem letzten Jahr alles so ziemlich überrollt, weil das so schnell ging, auch mit Instagram. Und dadurch, dass ich auch im Nachtcafé war, im SWR-Nachtcafé, das hat jetzt alles so ein Tempo angenommen, dass ich mich jetzt wirklich sortieren muss und gucken muss, wie kann ich das jetzt gescheit voranbringen.
Ja, aber du siehst ja, dass die Frauen und vielleicht auch Männer deine Erfahrung und deine Hilfe auch wirklich brauchen und dass du auch eine Wichtigkeit für sie hast. Und ich denke, dass das, was du gerade gesagt hast, dass du vielleicht auch in die Coaching-Richtung gehst, ja eigentlich wunderbar ist, wenn du Menschen wirklich dabei helfen kannst, diese Phase so durchzustehen, also wie du es eben leider nicht erlebt hast.
Ja, also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, dass ich so ehrlich bin und dass ich das öffentlich gemacht habe. Und dass mir eben viele schreiben, endlich ist mal jemand da, der es ausspricht und der sich auch traut, so an die Öffentlichkeit damit zu gehen. Und ich glaube, das ist es eigentlich, dieser Stich in dieses Wespennest, dass es auf einmal so, so befreiend ist für viele und dass sie sagen, oh, ich bin gar nicht allein damit. Und ich kann mich öffnen und ich kann auch sagen, dass ich einsam bin und dass ich so traurig bin und dass viele jetzt sagen, jetzt traue ich mich das auch. Ich traue mich auch zu öffnen und das auch meiner Umgebung zu sagen, dass ich vielleicht Hilfe brauche, dass ich vielleicht auch in die Psychiatrie gehe, wie ich es auch ausgedrückt habe. Viele mögen das ja gar nicht aussprechen und gar nicht sagen. Und ich glaube, dadurch, dass ich so offen und ehrlich war, ich glaube, dadurch hat sich das alles so potenziert.
Sag mir noch mit diesem, das geht mir gerade nicht aus dem Kopf, mit diesem Follower-Treffen. Also das heißt, also bist du dann wie auf einer Bühne oder nee. Zahlen die da Eintritt, um dich zu treffen? Oder nee, was ist ein Follower-Treffen?
Ein Follower-Treffen ist, viele schreiben mich an. Ich habe wirklich von diesen 42.000 Frauen, ich sag mal, Hunderte, die immer sagen, ich würde dich so gern mal treffen, ich würde so gern mal mit dir quatschen und dich kennenlernen. Und ja, jetzt habe ich mir überlegt, dass ich jetzt erstmal klein damit anfange und mich in diesen Stunden, die ich dann diese 25 Frauen, ich habe das in einem Reel gepostet, dass ich ein Follower-Treffen machen möchte. Und die ersten, die sich daraufhin gemeldet haben, die gesagt haben, als Stichwort Hamburg, die dürfen teilnehmen. Und das war natürlich in Windeseile. Und dann habe ich diese 25, die ersten, dann eben angeschrieben und habe gesagt, ihr wart die ersten. Wir treffen uns jetzt in einem Café und wir quatschen einfach mal. Wir quatschen einfach mal, wir setzen uns zusammen, wir schauen mal, was ihr so auf dem Herzen habt. Und das wird jetzt kein Coaching. Das wird einfach nur, dass man mal so sich mal ja in die Augen sehen kann und dass man sich aus dem Herzen einfach mal austauschen kann. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und daraus möchte ich dann ab Sommer vielleicht was entwickeln, wie ich das in eine andere Form bringen kann, dass auch mehrere Frauen davon profitieren können.
Ja, es ist die Menschlichkeit, glaube ich, die uns ja von der künstlichen Intelligenz unterscheidet. Und das Bedürfnis der Menschen nach dieser Echtheit wird sicherlich nicht weniger werden. Also insofern ist es ja sehr schön, dass du auch sagst, ich öffne da mein Herz und meine Türe. Und bin eben nicht nur auf diesem Handy zu sehen, sondern ich bin auch echt.
Ja, ja. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil diese Frauen, die brauchen ja auch irgendwie einen Halt oder irgendwie jemanden, also einem Seil, wo man sich langhangeln kann. Und das tun sie bei mir ein bisschen, eben durch meine Morgenimpulse, durch dieses Positive, dass sie sich durch den Tag hangeln können. Und dass sie sehen können, okay, da ist eine Frau, die hat das geschafft, die ist positiv geworden, die ist aus diesem Loch, die ist auferstanden aus diesem tiefen Tal. Und das kann jede Frau. Es ist natürlich Arbeit, man muss an sich arbeiten und ich bin durch so viel dunkle, tiefe, schwarze Löcher gewartet. Ich habe so viel geweint und so viel dunkle Wochenenden gehabt, aber es geht voran. Und man muss einfach auch, man muss aber auch aktiv sein und man muss es auch wollen. Man muss für sich aktiv diese Entscheidung treffen, dass man sagt, ich will da raus. Sonst wird das nichts.
Würdest du dann sagen, dieser Spruch stimmt, Zeit heilt alle Wunden?
Nein. Ein Stück vielleicht, aber ich habe gerade einen Post darüber gemacht, dass ich gesagt habe, es heilt nicht alle Wunden. Man muss auch selber in die Arbeit gehen. Man muss selber, was ich ja schon gesagt habe, mit sich sein können, vergeben können. Man muss an sich arbeiten. Nur die Zeit wird es nicht bringen. Dann vergräbt man Dinge. Also die Zeit macht es vielleicht ein bisschen dumpfer oder stellt es ein bisschen mehr in den Hintergrund. Aber es ist nicht bearbeitet, wenn man nur sagt, die Zeit heilt die Wunden.
Meine letzte Frage wäre noch, wie gehst du denn mit dem Älterwerden um? Weil gerade wenn man verlassen worden ist, ist das ja oft ein Thema. Mhm. Also dieses, wenn ich schlanker wäre, wenn ich hübscher gewesen wäre, wenn ich, was auch immer, nicht so viel Falten in meinem Gesicht gehabt hätte. Also die Schönheit, das Jugendliche, und das verblasst ja. Wie gehst du damit um?
Ich war ja 49, als ich verlassen worden bin. Und ich weiß noch ganz genau, also mein Ex-Mann hat damals gesagt, naja, jetzt ist sie 49, jetzt sieht sie noch gut aus und jetzt hat sie noch Chance, jemand Neues zu treffen. Wenn ich da heute drüber nachdenke, ich kann nur mit dem Kopf schütteln. Das impliziert ja, dass ich nur wieder mit einem Mann glücklich werden kann und nur dann die Chance habe, überhaupt wieder je auf die Beine zu kommen. Das amüsiert mich heute natürlich. Ich war eigentlich schon immer eine selbstständige Frau. Aber jetzt bin ich natürlich auch voll, voll bei mir und da kann ich heute nur drüber lachen. Und ich habe da auch eine ganze Zeit nach der Trennung auch gedacht, oh mein Gott, jetzt bin ich 50, jetzt bin ich Anfang 50, ich kriege immer mehr Falten und habe mir da auch wirklich Sorgen gemacht. Und jetzt bin ich natürlich so bei mir, dass ich sage, das ist absurd. Also wer mich liebt, der nimmt mich auch mit 5 Falten mehr. Ich bin nicht geliftet, ich bin nicht gebotox, ich habe meine Lippen nicht aufgespritzt. Ich bin schlank, ich mache viel Sport, ich ziehe mich gut an. Ich pflege mich auch, aber ich gehe auch nicht oft zur Kosmetik, vielleicht einmal im Jahr. Aber ansonsten, hey, das ist nun mal das Leben. Das gehört dazu, alt zu werden. Und die Alternative ist sterben und das möchte ich nicht. Von daher, ich bin glücklich so, ich bin gesund und das ist das Leben.
Ja, liebe Katrin, dann danke ich dir sehr für dieses sehr berührende Gespräch und dein Vertrauen. Wir haben uns ja heute das erste Mal gesehen und sind uns das erste Mal begegnet. Und ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen, vielleicht sogar mal in unserer gemeinsamen Lieblingsstadt Paris. Wer weiß.
Danke, liebe Tanja. Ich danke dir von Herzen für dieses sehr schöne Gespräch. Und ja, ich freue mich, dass ich dabei sein durfte. Und ich würde mich auf dich sehr freuen, wenn du nach Paris kommst. Herzlich willkommen.
Danke.